Ja, hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Tacheles. Wenn ich richtig informiert bin, ist es sogar schon die 16. Ausgabe. Wie ihr seht, bin ich vor einer richtigen Bücherwand. Ich sitze nämlich in einer Bibliothek. Ich bin wieder auf Reisen. Ich habe im Hotel eine schlechte Verbindung gehabt. Ich bin in die Bibliothek ausgewichen und jetzt haben wir hier auch nicht gerade das beste Netz. Deswegen ist erstens meine Stimme etwas gedämpft, aber zweitens die Info für euch. Thomas und ich werden heute in der Sendung nicht direkt live miteinander sprechen können. Das geht technisch leider nicht, sondern wir werden das anders aufzeichnen. Also ich und Thomas sind nicht live in der Sendung zu hören, sondern das wird irgendwie anders stattfinden. Er ist in St. Petersburg, ich bin auf der anderen Seite des Atlantik. Und auf jeden Fall würde ich euch sagen, viel Spaß bei dem heutigen Thema. Es geht um die Sache Ukraine und Trump. Natürlich wird wieder massiv gegen Trump geschmissen und dem Herrn Röper brennt es schon unter den Fingern. Er hat viele Infos zusammengestellt und ich glaube, was er zu diesem Thema zu sagen hat, das bringt das Ganze mal so richtig in ein einziges Bild. Und da kann ich jetzt einfach nur noch sagen, viel Spaß bei der neuesten Ausgabe von Tacheles, diesmal ohne den Stein, aber auf jeden Fall mit dem Thomas Röper. Viel Spaß dabei.
So, liebe Freunde, nachdem ihr gesehen habt, dass die Internetverbindung mit dem Robert heute nicht geklappt hat, weil er in einem Internetentwicklungsland sitzt, haben wir spontan den Norbert Fleischer gefunden, der mit
Hallo.
mir genau, hallo, wie geht's da drüben in Deutschland?
Naja, bestens. Ich bin hier ziemlich nass geworden auf dem Weg ins Studio. Und ich hoffe auch übrigens, dass es nicht weiter auffällt, dass ich den Robert vertrete, weil wenn ich meinen Robert vertrete, fällt es auch nicht so sehr auf. Also von
Ja,
daher.
dein Robert hat ein paar mehr Haare noch, das könnte jetzt. Gut, also wir haben auf jeden Fall einen sehr kompetenten Kollegen gefunden, der eingesprungen ist, damit wir das Thema heute machen können und wir trotzdem eine Tacheles-Sendung haben. Danke, lieber Norbert,
Vielen Dank
dass
für
du
die
am Tag der
Blumen.
Deutschen Einheit aufgehört hast mit dem Hymne singen.
Ja, den ganzen Tag musste ich singen, weißt du. Ich bin relativ froh, dass du mich unterbrochen hast. Ja.
Ja, ich tue, was ich kann.
Das ist eine Zwangshandlung, die man da entwickelt, ja.
Ja, absolut. Gut, der Robert hat es in der Einleitung kurz gesagt, wir haben eigentlich heute nur ein Thema. Und wer meine Seite verfolgt, hat es gesehen. Ich bin im Augenblick sehr intensiv hinter dem sogenannten Ukraine-Skandal her. Und da würde ich gerne mal heute versuchen, und der Norbert kennt sich da auch ja gut aus, mal zusammen aufzuschlüsseln, was ist da eigentlich jetzt passiert, was steckt hinter diesem sogenannten Ukraine-Skandal, mit dem uns ja, die Medien jetzt seit dem 20. September in Atem halten. Da gibt es nämlich ganz viele interessante Sachen und Zusammenhänge, die wir heute versuchen zu beleuchten. Das wird jetzt etwas kompliziert vielleicht, aber wir versuchen es verständlich durch die Sendung zu tragen.
Das kriegen wir schon hin, da bin ich sicher.
Das denke ich auch. Was denkst du denn über diese Geschichte? Was ist so dein Eindruck aus dem, was ihr da in Deutschland hört und seht?
Naja, also die Berichterstattung schlägt eigentlich schon eindeutig in die eine Richtung, dass Trump da eindeutig sein Amt missbraucht habe. Norbert Röttgen hat vor kurzem bei einer Hard Aber Fair-Sendung gesagt, das sei ein klassischer Fall von Amtsmissbrauch, weil er habe eben, ja, und hat dann das nacherzählt, wie die offizielle Linie dazu ist. Fand ich sehr interessant, dass solche deutlichen Worte von einem CDU-Menschen kommen, der nun nicht weit weg ist von der Bundeskanzlerin. Und vielleicht, ich vermute, dass es ein willkommener Anlass ist, um dem Trump wieder mal eins drüber zu geben, sozusagen.
Ja, der Norbert Röttgen ist ja ein ganz freundlicher Mensch, der mir oft aufgefallen ist. Er fand ja den Irakkrieg ganz toll und fand es peinlich, dass wir da nicht mitgemacht haben. Er
Ja.
findet eigentlich jeden Krieg toll, den die USA machen. Und was der US-Mainstream will, das findet Röttgen immer ganz super.
Ja, also da müssen wirklich bei jedem immer die Alarmglocken schrillen, weil egal, was dieser Typ eigentlich sagt, eigentlich ist meistens immer das Gegenteil der Fall. Ja.
Gut getroffen, ja. Gut, du hast jetzt schon das Gespräch angesprochen, das es da gegeben hat, zwischen Trump und Zelensky. Das ist ja das fragliche Gespräch. Und jetzt versuchen wir mal in die ganze Sache eine Chronologie reinzubringen. Und das Gespräch ist ja ein ganz guter Ansatz, weil das sozusagen der Zündfunke ist dessen, was wir jetzt in den Medien erleben.
Ja.
Du hast das Gespräch auch gelesen, habe ich jetzt eben mitgekriegt, als wir telefoniert haben.
Ja.
Würdest du jetzt sagen, dass Trump, also die Frage ist ja, es geht, da kommen wir gleich noch drauf zurück, um den Wahlkampf 2016, also um die angebliche Russland-Affäre. Zu den Details kommen wir gleich. Und da soll Trump jetzt Druck gemacht haben auf Zelensky, damit Selenskyj in der Ukraine Vorfälle untersucht, die damals passiert sind und mit dem Wahlkampf 2016 zu tun haben. Damals, wir erinnern uns, Clinton gegen Trump.
Ja, das Gespräch hat allerdings im Juli stattgefunden oder im Juni.
Am 25. Juli.
Dieses Jahres, genau. Ja. Und es ging halt darum, dass der Selenskyj doch bitte mal seinen neuen Generalstaatsanwalt anspitzen solle. Er möge sich doch mal um das Thema Hunter Biden kümmern. Da Trump hat gesagt, it sounds terrible to me. Ja, es hört sich ganz schlimm für mich an, was da wohl gewesen sein muss. Und er möge bitte gegen den Hunter Biden ermitteln, der Sohn ist von seinem Gegenkandidaten bei der nächsten US-Wahl.
Wahrscheinlich ein Gegenkandidaten, noch ist die Vorwahl nicht vorbei.
Ja,
gut. Aber sehr wahrscheinlich. Ich habe auf meiner Seite, und das können wir jetzt direkt mal gucken, ich habe das Gespräch übersetzt, und hier sehen wir den Passus. Ich möchte, dass Sie uns einen Gefallen tun, sagte Trump.
So. Ja.
Ne, weil das Land viel durchgemacht hat und weil die Ukraine viel darüber weiß.
Ja.
So, und dann sagt er, ich möchte, dass Sie herausfinden, was mit dieser ganzen Situation in der Ukraine passiert ist. Es geht um CrowdStrike und so weiter. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich sehe da jetzt keinen Druck von Trump. Ich sehe eine Bitte.
Ja, ich meine, er musste ja auch keinerlei Druck irgendwie ausüben, weil wenn man sich das gesamte Telefonat, also zumindest das, was transkribiert worden ist, so durchliest, da kriecht ja der Selenskyj durch die Telefonleitung dem sowas von in den Allerwertesten, ja. Oh ja, Mr. President, Sie haben so recht. Oh ja, Mr. President, absolutely right. Ich habe mir ein Vorbild an Ihrem Wahlkampf genommen, Mr. President. Ja, Mr. President, wir wollen hier auch den Sumpf trockenlegen und so. Also es war gar nicht nötig, irgendwelchen Druck auszuüben. Der hätte alles gemacht, der wäre aus dem Fenster gesprungen, wenn der Trump ihm gesagt hätte, er soll es tun.
Ja, zumal wir kommen darauf nachher noch zurück, wenn wir die Chronologie durchgehen. Trump haben das gleiche Interesse.
Ja.
Weil die Unregelmäßigkeiten, um die es geht, die Korruption, ist auch in der Ukraine innenpolitisch ein Thema. Und der Selenskyj will es selbst aufklären in dem Kampf gegen seinen Gegner Poroschenko. Also da braucht er denn nicht viel Druck. Das möchte der eigentlich sowieso alles wissen, worum es da geht.
Ja, klar, ne? Also da ging es dann noch um Waffenkäufe ganz am Schluss. Da redet interessanterweise gar niemand in unseren deutschen Medien drüber, dass der Selenskyj am Schluss sagt, ja, und wir werden demnächst bereit sein, Speere zur Verteidigung der Ukraine bei Ihnen zu kaufen.
Nicht Speer, Javelin, das ist das Waffensystem, das ist eine Antipanzerwaffe, Javelin.
Ach, das heißt so, ja.
Das ist eine amerikanische Antipanzerwaffe, die Ukraine kaufen
will. Ich hab gemeint, das wäre eine Metapher für das, was er meint. Ja,
es geht um Javelin, das ist ein Skandal, den wir heute nicht behandeln, das führt zu weit. Auch da scheint Korruption im Spiel zu sein, dass die Ukraine ausgerechnet dieses Panzerabwehrsystem kauft und kein anderes. Das ist aber ein anderes Thema, das führt heute zu weit.
Okay.
Also das, ja, Javelin, kannst du googeln, das ist eine amerikanische Antipanzerwaffe, die sie den Ukrainern unbedingt verkaufen wollen.
Siehst du, das wusste ich noch nicht.
Ja, wir lernen immer was dazu, das ist ja das Schöne an solchen Gesprächen. Ja. okay. Also, das heißt, wir halten fest, wir haben dieses Telefonat. Wir halten fest, Druck, wie gesagt, ihr könnt es nachlesen, wir tun die Links wie immer unter das Video. Unter anderem auch das übersetzte Transkript oder veröffentlichte Transkript von dem Telefonat. Fairerweise sei dazu gesagt, es ist kein wörtliches, es ist ein Gedächtnisprotokoll der Zuhörer. Aber nichtsdestotrotz, von Druck habe ich da nichts gefunden.
Ja, und man muss noch dazu sagen, weil das auch wichtig ist, na klar hat dieses Telefonat ein Geschmäckle, ja. Klar hört man daraus, was der Trump will, und man weiß auch, dass er, ja gut, aber er hat sich mit einem Anliegen an ihn gewendet, ja. So, und man weiß auch, dass Trump einige Tage vor diesem Telefonat die Gelder für die militärische Zusammenarbeit mit der Ukraine erstmal gesperrt hat, ja. Aber davon war nirgends die Rede in dem Telefonat. Und deswegen ist dieses Telefonat einfach nicht justiziabel. Ja? Es fehlt dieser einzelne Satz, in dem drinsteht, und wenn du das machst, dann kriegst du dein Geld. Dann wäre das nachgewiesen. Aber es ist eine Luftnummer, glaube ich.
Ja, zumal es ist noch die Frage, wie gesagt, wer jetzt den Trump verfolgt hat. Auch das hatten wir beide schon im Vorgespräch kurz. der Trump, dem war die Ukraine jetzt in den letzten 2 Jahren immer nur völlig unwichtig. Der hat ihn nie interessiert. Der fand Venezuela spannend, Israel, Iran, notfalls auch mal Syrien, aber Ukraine hat ihn nie interessiert. Und ob das nicht auch ein innenpolitisches Spiel war, weil als Trump die Militärhilfe kurz eingefroren hatte, da gab es ein Riesentheater von den Demokraten im Kongress. Das kann also auch ein innenpolitisches Spiel gewesen sein in den USA. Da kommt man nicht so hinter. Aber wie du sagst, man findet in dem ganzen Gespräch, in dem Drumherum nirgendwo einen Hinweis darauf, dass Trump hier eine Verbindung gezogen hat zwischen der Bitte um Hilfe an Zelensky und der Waffenhilfe. Also es gibt keinen Hinweis, dass das verbunden war. Das kann man spekulieren, aber mehr auch nicht.
Genau. Das Telefonat ist aus vielen anderen Gründen noch bemerkenswert, eben wie gesagt, wenn es um diese Waffenkäufe geht, um die wir heute nicht reden, ja. Aber was man daraus konstruiert jetzt sozusagen, halte ich für fraglich.
Ja, und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Also die Frage ist ja, was hat Trump eigentlich gewollt von Zelensky? Trump hat also gebeten, ich habe das eben schon gezeigt, es geht um die Firma CrowdStrike. So, wer ist die Firma CrowdStrike? Hast du da, ich weiß, dass dein Bruder das mit dem Dirk Pohlmann in Tacheles, nicht in Tacheles, das ist ja unsere Sendung, im dritten Jahrtausend mal besprochen hat, sehr detailliert, sehr gut, was CrowdStrike eigentlich gemacht hat. Und weil du mit den Sendungen ja zu tun hast, glaube ich, hast du das auch genau verfolgt.
Ja, also da erwischte mich ein bisschen auf den falschen Fuß. Ich weiß, okay,
dann nehme ich ihn wieder weg.
Wir haben Untersuchungen angestellt, als es um die Wahl 2016 ging. Ne?
Ja, also es ging um Folgendes. Es ging um die Russland-Affäre, wie wir sie ja danach 2,5 Jahre genießen durften. In der Russland-Affäre, das muss man jetzt sich im Grunde schon mitschreiben, damit man versteht, worum das Ganze geht. Die Russland-Affäre hat sich entzündet daran, dass bei den Demokraten E-Mails gehackt wurden und die wurden veröffentlicht von WikiLeaks. So, aus diesen E-Mails konnte man sehen, die Demokratische Partei hat in völlig unfairer Art und Weise die Clinton unterstützt im Vorwahlkampf gegen Sanders. Mhm. Das ist rausgekommen, die WikiLeaks hat die E-Mails veröffentlicht. Dann passiert Folgendes. Es war ein Riesenskandal. Die Demokratische Partei hat mit allen demokratischen Standards gebrochen, hat im Grunde Wahlbetrug gemacht in der Vorwahl. Und anstatt, dass das jetzt ein Skandal wurde, hat die Demokratische Partei gesagt, oh, das waren die bösen Russen. Die bösen Russen, die haben gehackt.
Genau, das ist eine Sache.
Jetzt kam das Beste, gleich, Sekunde, kam das Beste. Wer würde jetzt einen solchen Kriminalfall untersuchen müssen? Das FBI.
Eigentlich, ja.
Wer hat ihn untersucht?
Robert Mueller.
Nein, das kam später. Die Firma CrowdStrike. Die also, hat den Server genommen und untersucht. So, und das ist das Spannende. CrowdStrike hat den Server untersucht, wurde von den Demokraten bezahlt und hat das Ergebnis geliefert, das die Demokraten haben wollen. Das FBI hat den Server nie gesehen.
Ja.
Und so kam eben die Geschichte mit der russischen Wahleinmischung zustande. Russland-Affäre. Und jetzt, warum hat Trump das in dem Gespräch erwähnt? Weil man aus dem Gespräch heraushören kann, dass dieser Server, nachdem er von der CrowdStrike untersucht wurde, anscheinend verschwunden ist. Und wie man aus dem Gespräch rauslesen kann zwischen den Zeilen, ist der Server in der Ukraine.
Wie das wohl kommt.
Ja, wie merkwürdig. So, und da kann man jetzt plötzlich verstehen, dass Trumps Wunsch zu verstehen, was da los ist, keineswegs was mit Biden zu tun hat in erster Linie, sondern mit der Russland-Affäre selbst, die sie seit drei Jahren gegen ihn durch die Welt tragen. Denn wenn sich jetzt rausstellt, der Server steht in der Ukraine und Zelensky stellt ihn ins Weiße Haus und das FBI darf da reingucken und stellt fest, nee, das war kein russischer Hack. Die Downloadgeschwindigkeit zeigt auf einen USB-Stick. Es war ein interner.
Das wäre der größte anzunehmende Unfall sozusagen.
Genau. Das wäre eine kleine Katastrophe für die Demokraten. Und die Ukraine hat ja in dem Wahlkampf damals noch eine lustige Rolle gespielt. Denn wer sich erinnert, 2016 musste mitten im Wahlkampf der Wahlkampfmanager von Trump, der Manafort, zurücktreten. Da hieß es, Manafort hätte Geld aus Russland bekommen. So, stellte sich später raus, Müller-Report, der hat zwar Geld bekommen und der hat es auch in Amerika nicht versteuert. Nur das kam nicht aus Russland, das kam aus der Ukraine. Von dem ehemaligen Präsidenten Janukowitsch.
Für einen Amerikaner sowieso fast dasselbe.
Nein, ist das Gleiche, ja klar. Aber witzigerweise eben nicht Russland. So, und das kam später raus. Manafort wurde wegen Steuerhinterziehung verurteilt, nur da war nichts mit Russland. Das waren also die beiden Grundsteine von der russischen Wahleinmischung. Der Hack und der Kontakt. Der Kontakt zwischen Trump und Russland gab es nicht. Der engste Kontakt war Manafort, aber da war es nicht Russland, sondern die Ukraine. Mehr ist also nicht gewesen an dem, was die Medien uns da erzählen. Aber weil die Medien diesen Wirbel machen, ist Trump natürlich interessiert zu gucken, was war da wirklich. Ne? Er möchte diesen Server gerne sehen.
Sei ihm zugestanden.
Ja, denke ich auch. Aber die Demokraten sehen das anders. Ja. Komischerweise.
Ein Riesentheater. Es ist für mich vollkommen unnachvollziehbar, wie man die ganze Zeit das amerikanische Volk tatsächlich komplett belügen kann, was diese angebliche Einmischung in den Präsidentschaftswahlkampf betrifft. Denn ich meine, es hat ja dann ein Facebook-Verantwortlicher vor einem hohen Gremium ausgesagt, als es um die Frage ging, ja, wie viel Geld hat denn jetzt nun Russland, also wie viel Geld kam denn jetzt aus Russland, um gegen den Trump-Anzeigen zu finanzieren? Und dann sagte der so, ja, 10.000 irgendwas Dollar, ja.
Ja, ich glaube, es waren 100.000 in kleinen Anzeigen, ganz viele Anzeigen, ganz viele Accounts, Kleinanzeigen, also Kleingeld von 5 Dollar, ob es 10.000, ich habe 100.000 gelesen. Aber das ist völlig egal. Ich habe mir die Anzeigen angeguckt, das konnte man sehen.
100.000 ist ein Witz. Ja.
2,5 Milliarden Gesamtbudget für beide Kandidaten. Also ich sage immer, wenn die Russen mit 100.000 eine 1-Milliarden-Kampagne toppen können, ja, dann müsste man denen einfach Geld geben und sie als Marketingmanager einstellen und nicht auf sie schimpfen. Ich meine, das ist, muss man erstmal hinkriegen.
Ja.
Gut, also auf jeden Fall, was ist der andere Punkt? Was hat das Ganze jetzt mit Biden zu tun? Um das zu verstehen, müssen wir vielleicht mal kurz zurück, was 2014 war. 2014 war der Maidan-Putsch. Wir müssen jetzt wohl nicht wiederholen, warum es ein Putsch war. Und dann passierte Folgendes. Unter Obama war der verantwortlich für die Ukraine im Grunde Joe Biden, der Vizepräsident. Der ist ja immer fröhlich nach Kiew geflogen, da war sehr viel da und hat in Kiew gesagt, wo es lang geht.
Und der ist ja da jedes Mal wie ein König empfangen worden. Ne?
Ja, unglaublich. Also Rot und Salz kriegt jeder, aber der hat an Regierungssitzung teilgenommen und durfte auf dem Platz von Poroschenko am Kopfende sitzen. Und Poroschenko saß an der Seite. Also ja, war klar zu sehen, wer da die Hosen hat an den Kiew. Und das war nicht Poroschenko, das waren die USA. Und nun hat also in der Zeit damals gab es einen Oligarch in der Ukraine, der war vorher Umweltminister, und dem gehörte eine große Gasfirma. Und der hat die meisten Gasförderlizenzen der Ukraine. Die Ukraine hat nämlich auch Schelfgas, also Fracking. So, und der hat sich als Umweltminister praktischerweise die Lizenzen zum Fördern selber gegeben. Und als dann der Putsch kam und die anderen an die Macht kamen, kriegte der ein bisschen Angst um sein Geschäft und hat sich Schutz aus Amerika geholt. Der hat sich in seine Firma den Aufsichtsrat, also es ist jetzt ein bisschen schwierig, das ist so eine Mischung aus Aufsichtsrat und Vorstand da, juristisch, da hat er sich reingeholt, den Sohn von Joe Biden, einen Freund vom Stiefsohn von John Kerry und noch einen ehemaligen polnischen Präsidenten und so weiter. Also nette westliche Würdenträger, damit er nicht von Poroschenko angegangen wird. Ja, und weil sobald.
Was? Die haben alle ordentlich verdient, ja, bei
den. Das kommt hinzu. Also der Biden kriegte offiziell 50.000 Dollar pro Monat dafür, für diesen Nebenjob, für den er nicht qualifiziert war. Der hat keine Ahnung von Gas, keine Ahnung von der Ukraine, eigentlich von gar nichts.
Einfach nur dafür, dass er in dem Vorstand da seine Fresse vorgezeigt hat.
Ja, und die Telefonnummer vom Papa hat, da kann er anrufen.
Genau.
Aber das ist nicht alles. Ich habe inzwischen gesehen, das ist ein anderes Thema. Es gibt wohl Hinweise darauf, dass die Firma, Joe Biden, Hunter Biden, also der Sohn, hat extra noch eine Consulting-Firma gegründet. Die hat monatliche Überweisungen zusätzlich noch von 160.000 Dollar gekriegt bezahlt. Also es hat sich gelohnt. Also so für 200.000 Dollar würde ich auch gerne einen Nebenjob machen, bei dem ich nichts machen muss.
Coole Sache eigentlich.
Ja, such dir einen Vater, der Vizepräsident ist. Vielleicht adoptiert dich einer.
Suchst du mir mal die Nummer von der Personalabteilung bei denen raus? Ich schicke mal eine Bewerbung hin.
Schicke ich dir rüber. So, auf jeden Fall der Witz ist, jetzt hat der Hunter Biden also diesen Job gekriegt, zufälligerweise. Man wird auch gar nicht damit zu tun gehabt haben, dass sein Vater Vizepräsident war und gerade für die Ukraine zuständig. Und diese Firma hatte nun also wegen der ganzen Vorgeschichte mit den zugewiesenen Förderlizenzen für Fracking-Gas ein Riesenproblem. Und da ging es auch um Korruption. Und da gab es einen Staatsanwalt in der Ukraine, der hieß Schokin. Das war der Generalstaatsanwalt damals.
Schocking.
Schocking, ja, ohne G am Ende, nur mit Schockin.
Also
der Name passt.
Ja.
Der Mann war jetzt nicht bekannt dafür, allzu hart durchzugreifen nach Korruption. Das war ein alter Kumpel von Poroschenko. Aber er wurde damals vom Westen kritisiert, weil ja die Ukraine nach dem Maidan noch schlimmer wurde, was Korruption angeht. Und dann hat der Schokin doch einen Fehler gemacht. Da hat er doch angefangen, wirklich mal in einem Korruptionsfall zu ermitteln. Und das war der Falsche. Er hat also gegen Burisma ermittelt, gegen die Firma, wo Hunter Biden saß. Das fand Papa Biden jetzt nicht so gut. Und da gab es 2016 die Situation. Das Video ist bekannt, ich kann es auch gleich mal zeigen. Ich habe es nämlich in meinen Artikeln drin. Das könnt ihr dann in jedem Artikel, weil ich verlinke das aus unglaublich großer Freude. Ich werde das gleich mal zeigen.
Wo er das einräumt, ja?
Ja, genau. Also, es ging also um Folgendes. Der Schokin ermittelt gegen Burisma und gegen Bidens Sohn. Daraufhin fliegt Biden schnell mal rüber in die Ukraine, weil dieser gerade sowieso eine Milliarde US-Dollar Hilfe kriegt. Und dann sagt er dem Poroschenko und Yatsenyuk, Yatsenyuk war damals Premierminister, liebe Leute, feuert mal den Generalstaatsanwalt, das geht so nicht. Und dann haben die gesagt, nö, eigentlich nicht. Und dann hat er gesagt, die gibt es die Milliarde nicht. Und wie Biden dann, er hat das 2018 beim Council on Foreign Relations erzählt, ganz stolz, nicht? Der Hurensohn, Son of a Bitch, Originalzitat, war danach gefeuert. Das Video könnt ihr bei mir in allen Artikeln problemlos finden. Ich habe es überall verlinkt. Hier ist es. Ich habe hier den Ton nicht an. Aber jeder, der Englisch kann, kann das also hier wunderbar verfolgen, wie Joe Biden genau diese Geschichte stolz wie Oscar erzählt. Wie
unglaublich, unglaublich die Arroganz der Macht, oder?
Ja, es ist eine Frechheit.
Dass er sich das traut, auf offener Bühne zu sagen.
Ja, und stolz drauf ist. Und ja. Den Applaus kriegt. Die finden es alle toll. Hurra, wir USA, wir zeigen allen, wo der Hammer hängt, wir haben die dicksten Eier.
Genau.
Es ist völlig krank.
So,
aber blöderweise ist es dadurch keine Verschwörungstheorie mehr, weil Papa Biden die Klappe nicht halten konnte.
Verschwörungspraxis, sagen wir in dem Fall, ne?
Ja, und wir sagen, selbst auf die Finger gehauen. Also jedenfalls ist es unbestritten. Papa Biden hat den Staatsanwalt, der gegen Sohnemann Biden ermittelt hat, gefeuert. So, dann kam ein neuer Staatsanwalt. Der Mann heißt Lutsenko und der war so freundlich, die Korruptionsermittlung einzustellen und auch keine neuen mehr zu beginnen. Also es gab dann keine Korruptionsermittlung gegen irgendwelche leitenden Figuren in der Ukraine seit 2016 mehr. Da hat Lutsenko für gesorgt, dass sowas nicht passiert, könnte ja jeder kommen. Du lachst, ist toll, oder? Ich finde die Geschichte super.
Ja, das ist Bananenrepublik wie aus dem Lehrbuch eigentlich, ne?
Ja, ist traumhaft.
Ja.
Ist wirklich traumhaft. So, also das war 2016. 2016 war parallel auch schon der Wahlkampf in den USA. Und wir erinnern uns, im Sommer gab es das Theater, Sommer 2016, mit dem Hack bei den Demokraten. Der Witz ist, die E-Mails hat zuerst veröffentlicht eine US-Seite, die hieß DLC Leaks, also irgendeine Washingtoner Seite.
Ja.
Die hat die Mails veröffentlicht, danach erst Wikipedia. Und die Theorie ist ja, nach allen Daten, die bekannt sind, war die Downloadgeschwindigkeit vom Server viel zu schnell für einen Hack.
Ja.
Deutet alles auf einen USB-Stick hin.
Genau, also kein Hack, sondern ein Leak. Also es hat einer von den Demokraten diese Daten an diese...
Abgesaugt und weitergegeben.
Genau. So. Und zwar, weil er das schrecklich fand, wie Hillary Clinton ihr gesamtes Machtumfeld gestaltet hat und so. Darüber ja, hat sie auch Veröffentlichungen gegeben.
Tat ihm nicht gut, oder? Wie hieß der Mann? Seth Rich.
Seth Rich?
Ja, das war sein Name. Zumindest ist das die Vermutung. Auch Julian Assange hat seinen Namen mal genannt. Und Seth Rich hatte jetzt ein Problem. Er scheint es gewesen zu sein. Und dann hat im Sommer 2016 DLC Leaks das veröffentlicht. Und noch bevor WikiLeaks das einen Monat später auch veröffentlicht hat, war Seth Rich, leider schon in Washington bei einem Raubüberfall erschossen worden.
Ach.
Ja, den konnte keiner mehr fragen. Blöd. Ja. So. Also, dummer Zufall. Die Sache ist so voller Zufälle, das glaubst du gar nicht. Das war, wie gesagt, alles 2016. Parallel davon durfte Hunter Biden in der Ukraine ohne Korruptionsermittlung weiterhin 50.000 im Monat verdienen. Ohne was zu tun. So, Manafort hatten wir schon, das war auch 2016. Die Information über Manafort und seine Gelder, die er angeblich aus Russland bekommen hat, die hat das Clinton-Team übrigens von der ukrainischen Regierung bekommen. Mhm. So, da ist auch der Kanal bekannt, weil in der Demokratischen Partei saß eine, wie hieß sie, Chapuga oder so, eine ukrainischstämmige Mitarbeiterin, die diese Sachen bearbeitet hat. Auch eine schöne Geschichte, denn es ist ja angeblich in Amerika ganz früh und böse, wenn jemand aus dem Ausland Wahlkampfhilfe kriegt, also wenn zum Beispiel Trump mit Russland redet, ist das früh und böse. Wenn die Ukraine Hillary Clinton Informationen zusteckt gegen ihren Trump-Gegenkandidaten, dann ist das irgendwie nicht so früh.
Das ist vollkommen in Ordnung dann, ja.
Ja, das ist die definitive demokratische Logik. Das wurde eben nie thematisiert. Die Medien haben stattdessen den Skandal aufgenommen, den die Demokraten gewollt haben. Also keine Frage nach einem USB-Stick, keine Frage nach einem zufällig erschossenen Menschen in Washington, keine Frage, woher denn die Information über Manafort herkam, nichts. Stattdessen, die Demokraten sagen, die Russen waren es, ein russischer Hack, und dann haben die Medien gesagt, dann ist es so.
Ja, das ist wirklich ein unglaubliches politisches Verhalten. Ich meine, es ist ja nun wirklich in jeder echten Demokratie so, dass wenn einer, oder so sollte es zumindest sein, und Gottlob, bei manchen Parteien hier in Deutschland ist es sogar auch noch so, aber vielleicht nicht mehr lange, dass wenn die eine Wahl verloren haben, dass man dann in eine selbstkritische Phase übergeht und anfängt zu analysieren, warum haben wir denn wohl die Wahl verloren? Das ist das, was man als Wähler erwarten darf, dass sie wenigstens hinterher zur Kenntnis nehmen, dass sie nicht vom Wähler geachtet wurden, ja, dass kein Wähler was für sie übrig hatte. Was macht man stattdessen? Man zeigt einfach auf den anderen und sagt, ey, der war es, an uns lacht das nicht. Nein, überhaupt nicht. Dass Hillary Clinton, also ich meine, so eine Präsidentengattin, das wäre doch die perfekte Präsidentin gewesen, weiß doch jeder, deswegen können es nur die Russen gewesen sein. Ne? Das funktioniert bei den Amerikanern und ich verstehe das nicht, wie beschränkt man sein muss, um das, also das nicht zu durchschauen, was da passiert ist.
Vorsicht Amerikaner, die deutschen Medien spielen das mit und wahrscheinlich glauben es 60% der Deutschen auch. Das ist ja das Schlimme dabei.
Ja.
Also, weil ich hab jetzt gerade gelacht, weil ich denke, du hast wahrscheinlich meine Rede von Putin gelesen.
Nee, also vielleicht habe ich sie gelesen, aber ich lese viel. Also
weil der Putin sagt immer genau das wörtlich. Also wenn der auf Podiumsdiskussionen dann, jetzt gerade wieder war der auch in der Podiumsdiskussion, das macht er oft, und dann wird er von westlichen Journalisten befragt. Jetzt aktuell, ich schreibe gerade darüber, war das ein Mann von CNNBC oder so ähnlich. Also aus Amerika. Und die fragen ja mal ganz böse Fragen. Und da hat Putin immer das Gleiche gesagt. Ja, die Demokraten gehen den einfachen Weg. Sie fangen nicht an, bei sich nach Fehlern zu suchen und zu überlegen, was haben wir falsch gemacht und was hat Trump besser gemacht als wir, lass uns daraus lernen, sondern sie zeigen mit dem Finger auf die Russen. Also wie im Kindergarten. Ich war es, nicht der war es. Also ja. der war es, ne? Also der da. Hauptsache alle, nur nicht ich.
Ja.
So, das ist verrückt, die Demokraten machen es tatsächlich so. Wobei der Witz ist ja, die damalige Parteichefin der Demokraten ist ja ganz unauffällig, als die Sache rauskam, zurückgetreten. Die hat das ja alles eingestanden und gesagt, jo, haben wir gemacht, wir haben da ein bisschen beschissen, ich trete da mal zurück. Und sie hat später sogar ein Buch geschrieben und dann in ihrem Buch berichtet von dem System der Korruption innerhalb der Demokratischen Partei unter Clinton. Da gab es mal einen kurzen Bericht, dann war das ganz schnell vergessen. Also es ist alles unbestritten, was wir hier erzählen. Das sind ja alles Sachen, die, wie gesagt, nicht aus dem russischen KGB kommen, sondern die tatsächlich von unseren amerikanischen Freunden
kommen. Ja, wenn ich das vielleicht noch beisteuern darf in dem Zusammenhang. Dummerweise kann ich jetzt keine Quelle präsentieren, aber ich könnte sie nachliefern. Als es um die Frage ging, haben Russen sich eingemischt in den Wahlkampf, da hat eine Kommission dann herausgefunden, ja, es gab Versuche aus Russland, die politische Meinung vor der Wahl irgendwie in Richtung Trump zu bewegen, aber das waren eben, wie gesagt, im niedrigen sechsstelligen, fünf- oder sechsstelligen Dollarbetrag, ja, so in dem Bereich. Und dann sagte die eine Gegenkandidatin oder jedenfalls einer oppositionellen Partei, ja, das mag ja alles sein, aber wir haben ja in der gleichen Zeit gesehen, dass kostenlose Fernsehauftritte, Auftrittszeiten im Wahlkampf im Wert von so und so viel Milliarden Dollar dem Trump-Team zugestanden wurden, ja, die ihnen nichts gekostet haben. Und diese Auftritte im Wert von mehreren Milliarden Dollar im Vergleich zu den russischen ist ja nun ein Witz. Eigentlich müsste man sagen, dass diese ganze Theorie ein Witz ist, weil ja die amerikanischen Ausgaben höher wären. Und fragte dann diese Fernsehmoderatorin, sehen Sie das nicht auch so? Und da sagt die Moderatorin, ich glaube, es war Fox, ja, aber das waren ja keine russischen.
Ja, genau. Ja. Wenn man reinguckt, nach meiner Zahl, 100.000 Dollar etwa für die kleine Anzeigen bei Facebook geschaltet wurden, aus Tausenden von Accounts. Und die waren also lächerlich. Also da noch zu sagen, das war für Trump, ist noch fraglich, wenn man sich die Anzeigen anguckt. Nur, es hat also keiner nachgewiesen, woher das Geld eigentlich kam. Es kam wohl von russischen Usern, die irgendwie mal für einen Dollar oder für $5 irgendwas, irgendein Witzbild beworben haben. Aber dass das von russischem Staat kam, oder überhaupt nicht. Das waren ganz, ganz viele kleine Dinge von allen möglichen kleinen Kreditkarten. Aber es hat niemand eine Systematik nachgewiesen, dass da der russische Staat hintersteckt. Also nicht mal das.
Kann ja sogar sein, dass irgendein russischer Oligarch mal 50.000 abgedrückt hat oder so. Aber das ist nicht der russische Staat. Das ist was anderes. Ne?
Ja, und ich meine, letztendlich, der deutsche Staat hat ja im Wahlkampf den Clinton-Fonds mit, ich glaube, 2 oder 3 Millionen unterstützt. Natürlich für Entwicklungshilfe hat er nichts mit dem Wahlkampf zu tun gehabt. Also von daher, ne, das ist ja päpstlicher als der Papst, was man da erwartet.
Satte Wahlspenden sind ja auch in Deutschland nicht unbekannt. Ich erinnere da an den Skandal mit Helmut Kohl damals, ne? Der da auch bis zum Schluss.
Das war ja illegal, das war ja nicht mal gespendet. Ja, der schönste Spendenskandal in Deutschland, der nie ein Skandal wurde, war für mich die FDP. Die höchste Parteispende der FDP hat sie bekommen, bevor sie das letzte Mal Regierungspartei wurde, von einem Hotelier. Und danach hat sie ja sofort dann die Mehrwertsteuer für Hoteliers gekriegt.
Ja, ich erinnere mich.
1,2 Millionen haben sie gekriegt.
Ich weiß es noch wie heute. Ich war da noch Lokalreporter bei der Tageszeitung und habe direkt nach dieser Gesetzesänderung zum Mehrwertsteuergesetz natürlich gleich mal rumtelefoniert und gesagt, so, die haben ja vorher gesagt, die Hoteliers, ja, das geben wir natürlich alles an die Gäste weiter, was sie da einsparen. Und dann haben wir bei den Hoteliers angerufen, eine nach dem anderen, alle in Chemnitz angerufen und gefragt, so, jetzt sagen Sie mir doch mal bitte, was hat denn jetzt das Einzelzimmer hier mit Frühstück
wie ist die Preisänderung?
Was hat denn das jetzt vorher gekostet und was kostet denn das jetzt und so? Da haben die mir das so auseinanderklamüsert, ja, oder hier und so weiter. Und am Schluss kam genau derselbe Preis raus, weil auf das Frühstück sind 19% und das Zimmer an sich sind 7%. Da habe ich gefragt, ja, Moment, aber was Sie jetzt mir gesagt haben, ist ja jetzt trotzdem 19% Mehrwertsteuer und nicht 7, wie es laut Gesetz eigentlich sein sollte. Und da sagte der Hotelier, da habe ich so gelacht drüber, ja, diese Kombination zwischen dem Zimmer und dem Frühstück, das müssen Sie als ein Arrangement betrachten. Und das Arrangement wiederum, weil bestehend aus einem Bestandteil, der 19% Mehrwertsteuer hat, bedeutet, dass auf alles 19% ist.
Also 6 Euro Frühstück.
Genau. Und dann nochmal.
Euro Zimmerrechnung nach.
Ja. Die haben sich so eine goldene Nase da verdient. Und so rotzfrech, ja.
Ja. Also, das ist, wie gesagt, das ist diese Korruption. Das ist für mich der schönste Fall in Deutschland. Das war eine legale Spende. Die größte in der Geschichte der FDP. Und sie führte dazu, dass es allen Hotels besser geht. In Amerika ist es ja nichts anders. Die spenden ja alle wie bekloppt da. Und du kannst ja auch in Amerika, in dieser, ich sage immer Oligarchie, kannst du ja keinen Platz kriegen, wenn du nicht Millionenspenden von den Firmen einsammelst. Und dann kommen die natürlich hinterher vorbei und sagen, übrigens, ich habe dir Geld gegeben, könntest du machen. Ja. Ja, das ist Korruption per Definition. Ist egal. Da kommen wir vom Thema weg. Aber
müssen wir wieder zurückkommen zum Thema.
Ja, genau. Also wir hatten jetzt, wie gesagt, Joe Biden und seinen Sohn, die, wie gesagt, parallel zu all den anderen Geschichten fröhlich weiter in der Ukraine ihr Theater gemacht haben. Und die Medien haben uns dann nach 2016, dann hat Trump ja den Wahlkampf gewonnen, haben uns die Medien glücklich gemacht mit der Russland-Affäre, bis jetzt immer noch, obwohl die längst widerlegt ist. Und dann passierte eigentlich außerdem erstmal nicht mehr viel. Bis, ja, ich sag mal, April, Mai dieses Jahr. Im April, Mai dieses Jahr gab es in der Ukraine einen Machtwechsel. Poroschenko hat seine Wahl mit Pauken und Trompeten verloren. Und es kam Herr Selenskyj. Und dann kam wieder Bewegung in die Sache. Mhm. Die Bewegung kam erstens, weil in der Zeit gerade der Müller-Report rauskam. Der kam nämlich auch im Mai. Und der sagte ja, oh, April, April, da war nichts. Auch schön, ne? Ich finde diese Formulierung in den Medien toll, wie sie spielen. Sie sagen, Müller hätte ja Trumps Unschuld nicht bewiesen.
Genau, sie hätten aber auch seine Unschuld nicht bewiesen.
Ja, seine Unschuld nicht bewiesen. Der Witz ist ja folgender. Es ist nicht die Aufgabe eines Ermittlers, die Unschuld zu beweisen, er soll die Schuld beweisen. Genau. Das würde bedeuten, anklagt wegen Mordes und der Richter sagt, ich kann ihre Schuld nicht beweisen, sie sind freigesprochen. Ja, also so, was ist das? Entweder bist du schuldig oder nicht. Und Trump ist nicht schuldig. Es gibt keinen Hinweis auf seine Schuld.
Also die Formulierung auf CNN, ich habe es damals live im Fernsehen gesehen, war tatsächlich, Müller hat gesagt, er kann Trump nicht überführen, also nicht schuldig sprechen. Er könne ihn aber auch nicht von der Schuld freisprechen, sozusagen. Ja, als ob das sozusagen...
War ja nie seine Aufgabe.
Ja, eben. Ja.
So. Also, aber gut, mit diesen Formulierungen, man muss das also mal sehen, wenn ihr das nächste Mal wieder irgendwo seht, Russland-Affäre so als Überschrift oder in einem Artikel, müsst ihr immer denken, Russland-Affäre, da war was mit einem Server, da war was mit einer Zahlung an Manafort, aber irgendwie, heute ist davon über, Russland könnte eventuell und Trump wurde nicht freigesprochen. Also man sieht, selbst die Medien geben indirekt zu, dass an der Geschichte nichts dran ist. Indirekt geben sie es zu, weil sie die ganzen Geschichten, die hinten runtergefallen sind, hinten runterfallen lassen. Und jetzt ist das Einzige, was sie überhaben, ein Ermittler konnte ihn nicht freisprechen.
Was ja, genau. Sie würden damit ja ihre eigene Berichterstattung konterkarieren, die sie in den Monaten vorher getan haben. Und das Problem dabei ist ja eindeutig, dass das würde ja zu einem immensen Verlust von Glaubwürdigkeit führen für diese Medien, die ganze Zeit berichtet haben, er ist der Teufel. Ja, deswegen mussten sie ja jetzt so tun, als wäre da jetzt noch so dass jeder bei jedem hängen bleibt. Ach so, aber freisprechen konnte er ihn auch nicht. Na, dann muss was dran sein.
Muss was. Wir haben es ja 3 Jahre gehört, muss ja was dran sein. Die alte Propagandaregel, schmeiße mit Dreck, irgendwas bleibt kleben. Übrigens mag ich den russischen Humor so gerne. Als dieser Müller-Bericht rauskam, gab es im russischen Fernsehen eine Nachrichtensendung, wo einer dann die Sache erklärt hat, Müller-Bericht, bla. Und dann sagte der Kommentator nur, ja, aber wir werden niemals erleben, dass die amerikanischen Medien das zugeben. Weil, und dann hat er eine lange Liste aufgezählt, welche Preise sie alle bekommen haben für ihre Berichterstattung über die Russland-Affäre. Die müssten sie alle zurückgeben. Geht gar nicht, können die nicht. war toll recherchiert, so eine lange Liste. Wer alles welchen Preis gekriegt hat für welchen Artikel über die Russland-Affäre. Und die müsstest du jetzt alle verbrennen. Das nur so am Rande. Die Russen machen manchmal echt lustige Nachrichtensendungen. Also, gut. Also, wir hatten dann jetzt, wie gesagt, Müller-Report zeigt, da war nichts und Selenskyj wird Präsident. So, und nun kam Bewegung in Kiew, weil Selenskyj natürlich, es ist für alle, die es nicht wissen, Poroschenko hat ja, wie gesagt, seinen Generalstaatsanwalt Lutsenko eingesetzt und dann war Poroschenko natürlich frei von allem. Nachdem Poroschenko das Amt verloren hatte als Präsident, heute laufen gegen ihn 12 Strafverfahren. Nur so am Rande. Das wird natürlich berichtet. Es geht um Amtsmissbrauch, Steuerhinterziehung, Geldwäsche, Beeinflussung des Gerichts und so weiter. Korruption, alles. Ganz. Sogar Hochverrat ist dabei.
Volle Programm sozusagen.
Aber richtig. Also wirklich das ganze Ding. So. Das ist also alles erst aufgenommen worden, als klar war, Poroschenko verliert. Da haben so Unterrecherchen an Staatsanwälten angefangen zu ermitteln und der Lutsenko hat die Füße stillgehalten, weil er auch gesehen hat, ja, okay, ist vorbei. Dann hat Selenskyj die Wahl gewonnen und Lutsenko kam zu Selenskyj angelaufen und sagte, ich würde gern Staatsanwalt bleiben. So. Selenskyj war davon nicht begeistert, hat aber erstmal nichts gesagt, weil er von seinen Vollmachten her den nicht rausschmeißen kann. Da braucht er das Parlament zu und dazu musste es erst Parlamentsneuwahlen geben. Das hat nochmal 3 Monate gedauert.
Ja, und er hatte keinen anderen, ne?
Doch, klar hat er.
Hatte schon.
Hat, Lutsenko, jetzt, nachdem das Parlament neu ist, hat er Lutsenko vor die Tür gesetzt. Aber das konnte er eben nicht selber, weil das alte Parlament ja alles blockiert hat, was Selenskyj machen
wollte. Also, weil er war ja nur Präsident, hat aber noch nicht das Parlament gewonnen.
Genau, und das, als Präsident darf er einige Regierungsposten selbst besetzen und für andere muss er Zustimmung vom Parlament haben. So, und Generalstaatsanwalt ist Parlamentszustimmung. So, und nun passiert Folgendes. Luzenko wird ein bisschen nervös. Der muss einiges wissen und ich wüsste gerne, was der weiß. Der wurde also nervös. Der hat dann nämlich angefangen, und das hat er auch in einem Interview mit der Los Angeles Times erzählt, und das wird liebend gerne im Augenblick überall zitiert, außer in Deutschland. Der hat nämlich erzählt, er hätte ja so Informationen, die er ja gerne dem US-Generalstaatsanwalt, das ist also in den USA, ist Justizminister und Generalstaatsanwalt Personalien, ist die gleiche Person, das ist der Herr Barr, der Justizminister. Und Luzenko hat gesagt, er würde gerne mal nach Washington fliegen, um denen so ein paar Dokumente zu geben. So. Und nun muss man wissen, kommt die nächste Person ins Spiel. In der Ukraine war die US-Botschafterin in der Zeit eine Marie Yovanovitch. Die war noch unter Obama eingesetzt worden. Und jetzt komme ich wieder dazu, für Trump war die Ukraine egal. Ja, der hat die von Obama eingesetzte Yovanovitch nicht ausgetauscht. Yovanovitch spielt wahrscheinlich auch eine Rolle bei der Weitergabe von Informationen aus der Ukraine an das Clinton-Team damals, das ist das nächste Team. Auf jeden Fall, die hat Trump nicht mal ausgetauscht. So unwichtig war ihm die Ukraine. Und die hat jetzt im Sommer, als der Luzenko sagte, ich habe da was, und seinen Pass abgegeben hat, ich möchte ein US-Visum haben, hat sie ihm das Visum abgelehnt.
Damit er nicht kommt.
Damit er nicht nach Washington fliegt.
Ja.
So, darum, wenn wir das Gespräch sehen von Trump und Selenskyj, die haben auch die Yovanovitch erwähnt. Die wird da falsch geschrieben, die steht da Ivanovitch, aber es ist Yovanovitch.
Aha, okay.
Das kommt daher. Es ging um diese komische US-Botschafter Yovanovitch, da kommt es her. Da war Trump auch nicht begeistert, als er das rausgekriegt hat. Auch Selenskyj fand es nicht witzig, dass die da so ihr eigenes Spielchen spielen. Trump hat sie danach abberufen. Nur danach war die Geschichte, da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und Luzenko hat sich geweigert, mit Giuliani zu reden, mit Trumps Privatanwalt. Da hat Luzenko sich geweigert. Und dann war er nicht mehr Generalstaatsanwalt. Und was der Mann nun weiß, weiß keiner so genau. Aber der lebte sein Leben ganz entspannt, auch nachdem sie ihn rausgeschmissen hatten. Und nun passiert Folgendes. In den USA kocht dieser Skandal hoch. Whistleblower und so weiter, Telefonat. Und jetzt merkt Luzenko, es wird heiß in Kiew. Was macht Luzenko? Der ist Montag verschwunden. Jetzt ist am Montag.
Nach London geflogen, oder?
Genau. Ja. Also es kann, ne, der war plötzlich weg. Und dann sagt ein Freund von ihm, ja, der ist jetzt nach London, der muss mal anderthalb Monate Englisch lernen. Englischunterricht nehmen.
Der wohnt wahrscheinlich bei Johnson in der Besenkammer jetzt oder so. Ja,
ja, mit Ermakova wahrscheinlich in der Besenkammer. Ist egal, anderes Thema. Auf jeden Fall ist der nach London geflogen. Was der da macht, weiß keiner genau. Aber der hat noch am gleichen Tag, der muss also wirklich von der BBC am Flugplatz abgeholt sein. Es gibt ein BBC-Interview von ihm im Taxi.
Auf Englisch oder auf
Russisch?
Englisch.
Ja, ja, klar, auf Englisch, ohne Dolmetscher.
Also so, der konnte schon Englisch, der ist gar nicht zum Englischlernen hingefunden.
Nee, okay. Der konnte so gut Englisch, dass er erklären konnte, dass er Giuliani ja deshalb nichts gegeben hat, weil Amtshilfe könnte er nur leisten, wenn erst in den USA ein Verfahren eröffnet wird, wenn's und sie dann offiziell anfragen.
Ja.
Und dann sagen die USA oder Trumps Team sagt dann, ja, wir können ja kein Verfahren eröffnen, weil du die Informationen hast, die wir brauchen. Und er sagt, ja, die kann ich euch nicht geben, ohne dass ihr ein Verfahren habt. Also ein schöner Teufelskreis. Und nun hat der sich nach London verpieselt. Und ich weiß nicht warum. Also hat er Angst in Kiew gehabt? Oder versteckt er sich in London, weil er von jemandem Schutz kriegt? Oder will er jetzt bei irgendwem auspacken? Es ist völlig rätselhaft, was der Luzenko in London macht. Aber wissen muss der eine Menge.
Wahrscheinlich wartet er darauf, seinen Novichok-Dosis zu erhalten. Ja, in London.
Ja, die Russen waren es. Das ist möglich, ja. Dem hätte meiner erzählen müssen, England ist kein sicherer Hafen.
Nee, nicht wirklich.
Nee, überhaupt nicht. Da kannst du ganz viel, Litvinenko kannst du fragen und Skripal und Berezovsky ist da auch dummerweise durch Selbstmord gestorben, als er nach Russland zurück wollte.
Ja, jede britische Gaststätte ist ein Anschlag auf Leib und Leben, sagst du.
Jedes britische Frühstück, aber gut. Aber ja, also auf jeden Fall, Assange fand das auch nicht gut, glaube ich, in London. Der wäre wahrscheinlich auch jemand nach Moskau geflogen.
Also was hat denn der jetzt nur in London? Was glaubst du?
Du, ich weiß es nicht. Das Problem ist einfach, dass ich bei dem Lutsenko ja nicht weiß, der ist ja, ich glaube, es ist ein Protagonist, also ein Opportunist. Der hat sich unter Poroschenko, war der ganz loyal, hat alles gemacht, hat nichts ermittelt, hat alles getan, jawohl, Chef, was gesagt wurde. Dann war Poroschenko weg, ist er zum neuen Präsidenten gelaufen und sagt, hallo, ich bin dein Freund, ich würde gerne für dich arbeiten. Dann hat er versucht, dem Barr Informationen zu geben, also dem US-Justizminister, wir wissen aber nicht welche. Gleichzeitig hat er sich geweigert, mit dem Giuliani zu reden, unter formal juristisch korrekten Begründungen. Ich habe keine Ahnung. Also das kann alles sein. Der kann sich jetzt von den Leuten, die die Demokraten unterstützen, unter Schutz nehmen lassen und dann anschließend für die ein nettes Interview geben. Der kann auch bei dem Pro-Trump-Team sein. Ich meine, Trump und Johnson können ganz gut. Dass jetzt Trump ihn da einsackt, dass den keiner klaut. Der kann auch in Kiew Angst um sein Leben gehabt haben. Also wir dürfen nicht vergessen, in der Ukraine sind unter Poroschenko mindestens 13, die sind mir bekannt, Regimekritiker, Journalisten und so weiter erschossen worden oder aufgehängt, aus dem Fenster gefallen und so weiter. Der Lutsenko weiß, dass er in einem ziemlich miesen Spiel drin hängt, wo er auch nicht nur Amerikanern wehtut, sondern sicherlich auch ukrainischen Interessen, wo es um Korruption geht. Da geht es um viel Geld. Der kann auch einfach in Kiew richtig Angst gekriegt haben. Ich weiß es nicht.
Also wahrscheinlich hat er Angst gehabt, natürlich. Also
ja, also es ist, aber wie gesagt, aber
wenn er sieht, dass der Poroschenko mit allen möglichen Klagen und Verfahren überzogen wird, dann wäre es ja nur eine Frage der Zeit, bis man ihn dann auch eingebuchtet hätte als Generalstaatsanwalt.
Jetzt wirst du lachen, genau das kam am Dienstag die Meldung. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren gegen Lutsenko eröffnet, weil Lutsenko Verbindung hatte zu einem illegalen Glücksspiel, Glücksspielring. Mhm. So, da soll er angeblich Miteigentümer sein und gewesen sein von illegalen Spielhöhlen.
Okay.
Kann konstruiert sein, kann auch nicht, weiß man nicht. Nur kam die Meldung, jawohl, Montag fliegt er weg, Dienstag kam die Meldung, Ermittlung. Ukraine ist ein lustiges Land.
Ja, eigentlich müsste der Asyl beantragen in Großbritannien.
Ja, das hat Assange auch versucht. Dann landete er bei Ecuador und dann war er ganz weg.
Funktioniert nicht so.
Nee, ja. Also frag mal Edward Snowden. Asyl ist in Moskau ganz gut, aber das ist für Ukrainer gerade scheiße. Das ist blöd. Es gibt Tage, da verliert man. So, und jetzt kommen wir zu dem, was dann passiert. Und jetzt ist die Chronologie wichtig, weil jetzt passiert Folgendes. Wir haben den 25. Juli diesen Jahres. Da telefonieren Trump und Zelensky. Und Trump sagt nun nach dieser ganzen Geschichte, die wir nur relativ grob hier aufgepult haben, da sind noch viel mehr Details drin, sagt Trump nun zu Zelensky, ich kann es nochmal zeigen, es wäre nett, wenn Sie uns einen Gefallen tun, mich interessiert die Sache mit CrowdStrike und dem Server und mit Biden und der Korruption und könnten Sie da mal nachgucken. So. Und nun passiert Folgendes, man muss sich die US-Innenpolitik angucken. Bei den Demokraten ist der führende Kandidat Biden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der gegen Trump antritt. Trump hat sich wahrscheinlich darauf gefreut. Weil in dem Augenblick, wo der Präsidentschaftswahlkampf ist zwischen Trump und Biden, kann Trump das Ganze, den ganzen direkt rausholen. Ich meine, es gibt noch die Geschichten, Biden hat ja auch, Bidens Sohn ist ja auch mit Biden zusammen nach China geflogen 2013 und hat sich da mal eben bei dem Staatsbesuch in einen Investmentfonds eingekauft für Kleingeld. Also da geht es angeblich sogar um die Milliarden, die Biden verdient hat. Belegt ist es nicht, aber es heißt so. Nur, dass er sich eingekauft hat, ist bekannt. Der hat sich da mal, ne, mit Papa im Flugzeug zusammen.
Ja, der Biden ist, glaube ich, der wird höchstwahrscheinlich der Gegenkandidat, weil auch der Bernie Sanders hat ja jetzt gestern oder vorgestern seine Kampagne abgetreten, weil er wegen mit Brustschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert worden ist. Der kandidiert definitiv nicht mehr.
Das ist nicht amtlich, der hat nur den Wahlkampf ausgesetzt. Aber gut, er wird es nicht durchstehen. Der Mann ist auch alt. Und Biden ist auch alt. Ich meine, der redet Mist. Der ist wahrscheinlich auch schon halb dement, wenn du den mal reden hörst. Aber wie gesagt, der Punkt ist, da gibt es unglaublich viel. Also Biden hat immer, überall wo Biden als Präsident, Vizepräsident unterwegs war, hat er immer seinen Sohn mitgenommen und der hat da Geschäfte gemacht.
Der hat ja auch in China einen fetten Deal. Ne?
Ja, sag ich ja gerade. Die Investmentfonds.
Genau.
So. Also, das heißt, Trump hat sich wahrscheinlich darauf gefreut, Biden als Gegenkandidat zu haben. Weil den zu zerpflücken, ist wirklich kein Kunststück. Und das haben die Demokraten gewusst. Und nun hat im Apparat, wir wissen ja nun, dass es im Washington-Apparat enorme Machtkämpfe gibt und sicher viele Trump-Gegner, da muss anscheinend jemand von diesem Telefonat Wind gekriegt haben. Der Trump fragt bei Zelensky nach. Trump kriegt Munition. Das brauchen wir nicht, was tun. Und jetzt, wenn ich eine Verschwörungstheorie basteln wollte, würde ich sagen, das hat einer gehört, der hat sich überlegt, da müssen wir was gegen tun. Da schreiben wir mal einen Whistleblower-Bericht und sagen, Trump macht Druck auf Zelensky und das ist ein ganz großer Trump-Skandal, der muss jetzt Amtsenthebung haben. Das Problem an der Geschichte ist, es ist genauso gewesen. Die New York Times hat gestern veröffentlicht, den Artikel stelle ich auch unten in die Linkliste, gestern veröffentlicht, dass der Whistleblower den zuständigen Kongressabgeordneten Adam Schiff, der nämlich Leiter des Geheimdienstausschusses ist, der für solche Sachen zuständig ist, für solche Whistleblower-Berichte, die beiden hatten Kontakt, bevor er seinen Bericht geschrieben hat. Und das kommt von der New York Times. Das ist jetzt also nicht gerade ein Trump-freundliches Presseorgan. Die haben das gemeldet. Das heißt, der Adam Schiff, der jetzt der große Aufklärer ist in den deutschen Medien, saß da, hat mit dem Whistleblower geredet, hat festgestellt, der kann was schreiben, aber das, was der schreibt, passt gar nicht in unsere Richtlinien. Das darf der gar nicht schreiben. Das darf nicht bearbeiten.
Kann er nicht bearbeiten, ja. Als Hörensagen war, er hat es nicht persönlich bezeugt. Ja.
Genau, also du darfst als Whistleblower, darfst du nur Sachen whistleblowen, die du selbst erlebt hast. Alles, was du in der Kantine beim Kaffee gehört hast, gilt nicht. Hm. Aber wer diesen Bericht liest, und auch den habe ich ja zusammengefasst auf Deutsch, stellt fest, der Whistleblower hat auf anderthalb Seiten Einleitung erklärt, ich habe nichts gesehen. Ich habe alles nur gehört von mehr als einem Dutzend Leuten. Also sprich, ich habe gehört, einer hätte gehört.
Und Namen hat er nicht genannt, ne?
Ja, keine Namen genannt, nichts, ja. Also nichts Konkretes. So, und da wusste natürlich der Adam Schiff, dass dieses Ding gar nicht durchgeht. Es kommt sofort in den Mülleimer. Und was macht man in so einem Fall?
Man ändert einfach die Regeln.
Geil! Was haben Sie getan? Sie haben im September die Richtlinien geändert und erlaubt, dass Hörensagen ab sofort gewisselblowt werden darf.
Super.
Rückdatiert auf August, das Dokument habe ich auch verlinkt, rückdatiert auf August, weil der Whistleblower-Bericht ist vom 12. August. So, ja. Hervorragend. Also alles offen im Internet zugänglich. So, und nun passiert Folgendes. Der Typ schreibt also seinen Bericht am 12. August und nun geht das seinen Weg. Der geht zuerst zum irgendeinem Ombudsmann bei den Geheimdiensten, der guckt sich Whistleblower-Berichte an. Und wenn er der Meinung ist, das ist böse, dann gibt das weiter an den Leiter der Geheimdienste. Und der hat dann eine Frist von 10 Tagen, um zu entscheiden, ja, ist böse, gebe ich an den Kongress, an den Ausschuss, oder zu sagen, nee, ist Bullshit. Der hat sich das Ding durchgelesen, gesehen hat, da steht eigentlich nichts drin, da steht drin anderthalb Seiten, ich habe nichts erlebt, dann eine Zusammenfassung von einem Telefonat, dann die Behauptung, der wurde Druck ausgeübt, wurde aber nicht, und danach noch 7 volle Seiten von Pressemeldungen, die alle öffentlich waren. Mehr ist ja in dem Bericht nicht drin. So, hat er gesagt, nö. Und nun saß da aber Adam Schiff, der Leiter des Geheimdienstausschusses, und saß da und so, guckt auf seinem Schreibtisch und wartet, dass das Ding dahin flattert. Und es flattert nicht. Und das war am 20. September, da kam dann Pressemeldung, es gäbe einen Whistleblower-Bericht, von dem die Demokraten gehört hätten, und sie machen nun Druck, dass der doch freigegeben wird. Das war die große Meldung, und das ist in der Presse bis heute das Thema. Problem an der Sache, wir wissen jetzt, die haben davon nicht zufällig gehört. Die haben mit dem Whistleblower vorher gesprochen, dann hat er geschrieben, parallel haben sie die Richtlinie verändert, damit der Bericht zugelassen werden kann, und haben dann gewartet, am Ende in den Maschinen, dass der aus dem Schlitz rausfällt.
Abgekartetes Spiel. Aber jetzt verrat mir mal,
ja?
Der Trump, der scheint ja ziemlich unter Druck zu stehen. Ja? Der tritt ja jetzt seit einigen Tagen schon im Fernsehen auf und erzählt, da wäre ein Staatsputsch im Gange. Also der giftet wie verrückt, ja, gegen das demokratische Lager, das ihm die Sache da andichten will. Wenn der nichts zu befürchten hat, warum macht denn der das?
Das ist der Schöne. Anscheinend liest du auch die deutschen Medien, weil wenn ich die Originaldinge lese, kommt es mir sehr anders rüber. Ja, er rede von einem Putsch. Aber was ist es denn genau, wenn der politische Gegner Gesetze, Richtlinien ändert, angeblich zufällige Whistleblower-Berichte abspricht? Das hat nichts mehr mit den politischen Regeln und Gesetzen zu tun. Das ist per Definition ein nicht mehr gesetzmäßiger Machtwechsel, wenn Sie Trump aufgrund von solchen konstruierten Dingen dann rausschmeißen. Das ist per Definition ein Putsch. Das geht nicht nach den gesetzlich festgelegten Regeln. Er hat recht. Er hat recht, in meinen Augen. Ich bin kein Trump-Fan, aber
Also die Frage
ist, ändern, damit sie das, ne? Was ist das dann?
Ja gut, aber das ist, da müsste man jetzt wieder Jurist sein, um den Unterschied zwischen Richtlinien und Gesetzen genau beurteilen zu können. Denn, gut,
klar. Trump ist kein Volljurist und er ist natürlich auch nicht der beste Formulierer.
Das entscheidet dann letztlich im juristischen Sinne schon darüber, ob es ein Putschversuch ist oder bloß im Prinzip eine Ordnungswidrigkeit. Ja,
ja, absolut richtig.
Das ist schon ein Unterschied.
Ja, du darfst ja eins nicht vergessen, was da in den USA läuft. Wie gesagt, wenn man reinguckt, wir haben das jetzt seit dieser Sendung gemacht, wenn man reinguckt, ist das alles eine reine Show fürs Publikum. Ja, wenn man reinguckt, ist ja nichts dahinter. Wenn ich jetzt hinsetzen würde, sachlich, ich gucke mir die Fakten an, dann stellt er fest, Russland-Affäre gab es nicht, Clinton war auch nicht ganz sauber. Darum geht es ja nicht. USA ist Marketing. Das heißt, was der Trump macht, er nimmt die Schlacht auf und schreibt die Dinge, die seine Anhänger von ihm sehen wollen. Er muss ja auch seine Anhänger mobilisieren. In der Sache hat er aber wirklich nicht Unrecht, in meinen Augen. Es ist sicherlich nicht das, was man, sag ich mal, als verfassungsgemäß vorgegeben ansehen kann, wenn der politische Gegner sich Skandale ausdenkt, selber konstruiert, die Richtlinie ändert und so weiter. Das mag am Ende, ja, ich weiß nicht, wie man das juristisch einstuft, nur es ist nicht mehr das, was wir unter dem fairen demokratischen Prozess verstehen. Und das ist das, was Trump in seinen Tweets, noch kurz der Zusatz, in seinen Tweets immer schreibt. Die Demokraten gehen gegen das demokratische Wahlergebnis vor. Und da hat er recht.
Ja, da hat er recht. Das muss man. Also ich muss auch an der Stelle wirklich fast schon eine kleine Lanze brechen für den. Ich sag gleich, ich bin kein Fan von Donald Trump. Ja, er hat so viele Sachen beschlossen und America First hat uns an den Rand der nächsten Wirtschaftskrise, in der wir jetzt wahrscheinlich schon mittendrin sind, navigiert. Ja, so viel für Unfrieden gesorgt. Er lügt. Er ist ein Frauenverachter, ja.
Nee, Moment, umgekehrt.
Naja, also you can...
Er liebt Frauen, er hat viel Respekt vor ihm.
Vor seiner eigenen Frau, vor der hat er Respekt. Ja, aber vor anderen
nicht, aber mögen tut er sie alle. Verachten tut er sie nicht. Er mag sie alle.
Ob blond, ob braun, er mag alle Frauen.
Genau, also, ihr Name war Natascha, sie kam aus Novosibirsk, so.
Man kann jede Menge Gründe haben, jedenfalls, um diesen Mann für entweder wahnsinnig, mindestens narzisstisch, wenn nicht sogar bösartig narzisstisch einzustufen und damit gefährlich für uns alle. Aber eine Sache muss man wirklich sagen, wenn der Trump nicht gewählt worden wäre, wären wir jetzt schon mit einem dritten Weltkrieg drin. Davon bin ich überzeugt.
Ich auch. Also Clinton, also wir hatten das ja im Vorgespräch. Du hast mich ja im Vorgespräch off-cam gefragt, was ich denke. Da habe ich dir auch ungefähr das Gleiche erzählt. Also ich finde Trump für seine, was er mit Venezuela macht, Iran und so weiter, ich bin mit Sicherheit kein Trump-Freund. Mir geht es jetzt auch hier gar nicht so sehr um Trump. Mir geht es eher um die Frage, wie sehr wird da drüben beschissen und wie sehr bescheißen uns die Medien in der Berichterstattung. Weil was ich hier mache, ist ja keine Zauberei. Also all die Meldungen, über die ich schreibe,
kann sich jeder,
habe ich ja nicht aus Insider-Informationen, weil ich im Weißen Haus eine Wohnung bin. Ja, das sind öffentlich zugängliche Quellen und unsere Presse hat die auch. Und die Frage, warum steht es da nicht drin? Man kann ja berichten und sagen, aber wir sehen es anders, weil es ja, aber es wird ja gar nicht informiert, es kommt nicht. Die Deutschen werden dumm gehalten, sie erfahren diese Dinge nicht. Ich sage immer, man kann darüber berichten und sagen, warum es Quatsch ist. Aber verheimlichen. Und dann gleichzeitig gegen Trump hetzen, ob in gut oder schlecht, egal. Aber einseitig gegen Trump hetzen und alles, was da verheimt, das geht nicht. Das ist keine Berichterstattung, das ist per Definition Propaganda. Und darum geht es dem Robert und mir, wenn wir diese Sendung machen, es geht nicht um Sympathie von mir zu irgendwem oder von dir oder von Robert, sondern es geht darum, dass wir sagen, was machen die Medien hier mit uns? Es geht um diesen Beschiss, den die Medien treiben. Das ist der Punkt, warum wir diese Sendung machen. Und das ist ein klassisches Beispiel hier, weil es ist wirklich von vorne bis hinten. Ich bin sicher, dass viele der Zuhörer von all den Dingen nichts gehört haben, obwohl sie völlig offen zugänglich sind für jeden, der Grundkenntnis in Englisch hat und Google bedienen kann. Wer ein bisschen sucht, findet das alles selber.
Ja.
Ja, also das ist einfach das Schockierende an der Sache.
Ja, mich schockiert das auch absolut. Ich meine, ich bin jetzt so ein Selbstjournalist und habe Medienkompetenz. Es schockiert mich zu sehen, wie wenig Medienkompetenz denn so die durchschnittliche Bevölkerung besitzt, ja, dass da wirklich einmal am Tag maximal sich informiert wird, mal, was weiß ich, in der Bildzeitung, in der Tagesschau, viel lesen, Spiegel Online oder so, und halten sich danach für informiert. Ja, das ist einfach.
Wir hatten das Thema mit Robert schon mal, das haben wir mehrmals hier diskutiert, und ich muss immer die Leute in Schutz nehmen, weil du musst sehen, wir haben jetzt den Luxus, dass wir das hauptberuflich machen. Wenn du irgendwo Schlosser bist oder irgendwas, ja, und den ganzen Tag ackerst, dann hast du noch eine Stunde Hinweg, Stunde Rückweg. Dann hat der Tag schon 11 Stunden gehabt, darf man aufstehen, oder 12. Dann kommst du nach Hause, hast du Frau und Kinder, die wollen auch noch was. Und dann bist du irgendwann froh, wenn du mit einer Flasche Bier Tagesschau guckst und einschläfst. Wie sollen die Menschen die Zeit haben dafür? Und das ist ja das Schöne. Sie werden so beschäftigt und von den Medien dann nicht informiert, sondern verarscht. So funktioniert Propaganda. Beschäftige die Menschen und gib ihnen das, was sie brauchen, was sie haben sollen.
Politisch gewollt, ja. Politisch gewollt, dass es so ist, ja.
Ja, also deshalb, ich kann den Leuten da wirklich nicht mangelnde Medienkompetenz vorwerfen. Es muss die Leute erstmal interessieren und sie müssen die Zeit dafür haben. Mhm. Das ist einfach so. Also wie gesagt, wir beide sind jetzt in einer glücklichen Situation. Wir machen es hauptberuflich. Ich mache das, was mir Spaß macht. Und kriege sogar ja so ein bisschen Geld dafür. Das ist vielleicht gerade zum Leben reicht. Bei dir ist es wahrscheinlich eh nicht. Reich wird man damit nicht. Wenn man spendenfinanziert arbeitet, aber wir haben die Zeit und wir haben inzwischen geschultes Auge. Also wenn ich sehe, als ich vor 1,5 Jahren meine Seite angefangen habe, wie viele Dinge ich damals noch nicht wusste und nicht gesehen habe, die mir heute ins Auge springen, weil ich einfach jeden Tag das hier mache, 10 Stunden am Tag, Nachrichten lesen, recherchieren, schreiben. Ja gut, das muss man sich auch wie in jedem Job. Man muss sich sein Handwerkszeug mit der Erfahrung auch hochzüchten.
Ja, es kann aber jeder lernen. Ne? Das ist ein einfaches Handwerk.
Das ist kein Zauber, keine Zauberei. Aber man muss es wollen, man muss die Zeit haben.
Sag mal noch, kannst du vielleicht mal noch einen Ausblick irgendwie geben, was du glaubst, wie sich das jetzt weiterentwickelt? Vor allem auch, was eben die Rolle also der Ukraine betrifft. Was wird Selenskyj tun? Speziell vor dem Hintergrund dieser Steinmeier-Papiere.
Diese Geschichte auch noch. Okay, ja. Das ist Steinmeier-Formel. Ja, Steinmeier-Formel, ja. Es ist jetzt ein ganz anderes Thema schon wieder. Es geht jetzt um den ukrainischen Bürgerkrieg. Also Ukraine-Selenskyj ist ganz schwierig. Was Selenskyj will, habe ich nie begriffen. Also von dem, was ich von ihm kenne, glaube ich schon, dass er eigentlich kein Nationalist ist, sondern eigentlich einer, der sehr gerne mit Russland klarkommen würde. Er selber ist in einer russischsprachigen Familie aufgewachsen. Also Russisch ist seine erste Muttersprache, Ukrainisch die zweite. Nichtsdestotrotz muss er jetzt natürlich überall auf Ukrainisch machen, weil sonst kriegt er sofort im Westen der Ukraine Backenfutter, Shitstorm. Das ist ja ganz nationalistisch da geworden. So, das eine ist, was er will, das wissen wir schon nicht genau. Dann, was er kann, ist die nächste Frage, weil er hängt ja an den Fäden von dem Oligarchen Kolomoyskyj, bei dem er, in dessen Fernsehsender er seine Comedy-Show hatte und seine Fernsehserie und über die er auch seinen Wahlkampf gemacht hat als Plattform. Und Kolomoyskyj hängt wiederum an sehr enger Leine bei den USA, weil da gibt es ruhende Geldwäscheverfahren gegen Kolomoyskyj, und wenn der aus der Reihe tanzt, dann hat der morgen Verfahren in den USA am Hals. Das heißt, der Selenskyj kann sich, weiß Gott, nicht frei bewegen. Von daher ist die Frage, was er will und was er tut, ganz schwer zu beantworten. Er macht sehr verschiedene Dinge. Einerseits fällt er auf mit furchtbar Pöbeleien, auch wie Poroschenko, O-Ton gegen Russland und Putin. Andererseits hatten sie ja gerade den Gefangenenaustausch mit Russland. Da haben die beiden zweimal telefoniert und da ist Selenskyj rausgerutscht in Kiew vor der Presse, dass das alles ganz sauber gelaufen ist. Er hat mit Putin gesprochen, das war alles in Ordnung. Jeder hat sein Wort gehalten. Ein Mann an Bord ist gelaufen wie am Schnürchen. So, das ist also alles ganz schwer zu sagen. Und bei dieser Steinmeier-Formel, du hast meine Seite wahrscheinlich so genau verfolgt, weil wir haben heute sehr spontan hier die Sendung umgestaltet. Bei den Steinmeier-Papieren ist Folgendes passiert. Steinmeier-Formel setzt ein paar Details fest für die Umsetzung des Minsker Abkommens. Und die sollte unterschrieben werden Mitte September. Da hat sich die Kontaktgruppe in Kiew getroffen zur Vorbereitung eines Normandie-Gipfels, wo Merkel, Macron, Putin und Selenskyj sich treffen sollen, um wieder mal zu sprechen. Das erste Mal nach 3 Jahren, weil Poroschenko die Gespräche hier ausgesetzt hat. So, und die Steinmeier-Formel war eine Formalie, die sollte unterschrieben werden als Weg zu diesem Gipfeltreffen. Und nun ist die Ukraine, das war ganz lustig an dem Tag, ich sitze hier in Russland, russisches Fernsehen, und dann habe ich Folgendes gesehen. In Kiew steht der neue Außenminister vor der Presse und sagt, ja, ich habe die Delegation angewiesen, das zu unterschreiben. Gleichzeitig kommt in Kiew, die Delegation, in Minsk, die Delegation, die ukrainische, rausgelaufen und sagt, wir haben nicht unterschrieben.
Aha. So. Aber wir haben unterschrieben.
Nee, zwei Wochen später. So, und dann kam nämlich Folgendes. Dann gab es ein Hin und Her in Kiew, weil die einen sagten unterschreiben, die Nationalisten haben sofort geschrieben, nein, Kapitulation gegenüber Russland, das geht gar nicht. Und Poroschenko war auch, ne? Poroschenko hat das Minsker Abkommen ausgehandelt, nie umgesetzt. Unter Poroschenko wurde die Steinmeier-Formel beschlossen, nicht unterschrieben. Und Poroschenko hat sich als erster laut hingestellt und gesagt, geht gar nicht. Ja, also Riesenchaos. Und Zelensky hat dann, der versucht da geschickt zu machen, der hat ja gesagt, pass mal auf, wir nehmen diese Steinmeier-Formel jetzt erstmal an, aber die weiteren Schritte auf dem Weg zur Erfüllung des Minsker Abkommens und zu den Wahlen, die werden wir in Volksabstimmungen und in öffentlichen, gesellschaftlichen Debatten klären. Und nun haben sie dann beim nächsten Treffen der Kontaktgruppe am 1. Oktober, haben sie dann doch unterschrieben. Wobei, auch daran merkt man, wie heikel das ist, sie haben nicht wirklich unterschrieben. Sondern es war nicht Unterschrift, ist ja normalerweise, sie treffen sich, setzen sich vor der Kamera hin, Schreibtisch, goldener Füller, Unterschrift. Ne? Nein. Sie haben sich darauf geeinigt, dass alle vier Parteien, also Deutschland, Frankreich, Russland und Ukraine, gleichlautende Briefe unterschreiben, in denen sie sich zur Steinmeier-Formel bekennen. Ja, es gab keine gemeinsame Zeremonie, sondern vier gleichlautende Briefe, die jede Seite unterschrieben hat. Mhm. So. Nichtsdestotrotz, die Steinmeier-Formel ist jetzt erstmal in Sack und Tüten. Das heißt, damit ist der Weg zumindest erstmal pro forma frei für das Normandie-Treffen, das ja wahrscheinlich im Oktober noch in Paris stattfinden soll, auch wenn es noch kein Datum gibt. Aber das zum Hintergrund zur Steinmeier-Formel. Also das war auch ein lustiges Spiel. Kiew ist im Augenblick amüsant ohne Ende.
Kannst du noch mal kurz sagen, was die Steinmeier-Formel beinhaltet?
Jetzt kommen wir tief ins Minsker Abkommen. Ich kann es erklären, ich werde auch einen Artikel nochmal.
Also ich weiß auch nicht genau, es geht, also wenn du es genau weißt, dann kannst du es.
Ja, weiß ich.
Okay, dann.
Also Steinmeier-Formel. Hier müssen wir das Minsker Abkommen kennen. Punkt 9 Minsker Abkommen sagt, es muss Kommunalwahlen geben im Osten des Landes. Und danach, wenn die gelaufen sind, kriegt das Land, also an dem Tag kriegt der Teil eine zeitweilige Autonomie, einen Sonderstatus. Und wenn die Wahlen anerkannt sind von OSZE und so weiter, wird es ein dauerhafter Sonderstatus im Osten. So, dazu muss es Kommunalwahlen geben. Aber, das ist jetzt Punkt 9 des Abkommens. Und da liegt dann das Problem, weil bevor es die Kommunalwahl geben soll, muss ganz, ganz viel erfüllt sein. Punkt 9 verweist auf Punkt 11, Punkt 11 verweist auf Anmerkung 1. Und da ist ja so eine Liste, was alles erfüllt sein muss, sprich Amnestie muss gemacht sein. Ne? Wie sollen die Rebellen die Waffen aus der Hand legen, wenn sie morgen verhaftet werden? Das muss eine Generalamnestie geben, das geht der Krieg nie zu Ende. Es müssen die Autonomierechte genau definiert werden. Da steht drin, was mindestens garantiert sein muss, zum Beispiel sprachliche Selbstbestimmung. Also, ne, dass sie weiter Russisch sprechen dürfen und nicht Ukrainisch sprechen müssen. In der Ukraine gibt es jetzt ein Sprachgesetz. Da kannst du als ethnischer Russe in der Ukraine mit deinem Arzt, der ethnischer Russe ist, darfst du nicht Russisch sprechen. Da gibt es eine Geldstrafe. Mhm. So ist die Gesetzlage in der Ukraine. Das Gesetz ist im April noch schnell angenommen worden, bevor der Machtwechsel kam. So schlimm ist der Nationalismus da. Und das ist ja der Grund, warum die im Osten sagen, mit so einem Kiew wollen wir nichts zu tun haben. Ja, wir wollen da selbst bestimmen, in welcher Sprache wir zum Arzt gehen. Kann doch nicht sein.
Ja.
So, also all diese Dinge, ganz viel, was erfüllt sein muss, damit es zu diesen Kommunalwahlen am Ende kommt, nach denen endlich dann Kiew wieder Kontrolle übernimmt, auch die Grenze wieder kontrolliert und so weiter. Und die Steinmeier-Formel beschreibt einige Details zu diesen Kommunalwahlen. Also das sind dann so Details über die Frage, wann, wie der Status erteilt wird, nach dem Motto, es findet dann statt am Tag der Wahlen um 20 Uhr nach Schließung der Wahllokale, findet juristisch der Status statt und so weiter. Das sind wirklich dann am besten juristische Feinheiten. Und es geht auch zum Teil, wobei das in diesen Briefen jetzt gar nicht drinsteht, die alle unterschrieben haben, es geht auch darum, die Truppen auseinanderzuführen an fest definierten Stellen. Das soll jetzt auch so anlaufen, auch wenn die das nicht explizit unterschrieben haben. Also da wird es wirklich sehr formal juristisch in dieser ganzen Geschichte. Ich habe einen Artikel dazu geschrieben, den hänge ich unten mit dran in die Linkliste, wer es wissen will. Das habe ich ausführlich geschrieben.
Und die Ukrainer, habe ich jedenfalls gelesen, sollen nun diese Steinmeier-Formel anders auslegen als die Russen?
Obwohl das habe ich in dem Artikel geschrieben, ja. Da gibt es nicht viel auszulegen. Hm. Ja, also die Ukrainer fangen jetzt an zu erzählen, oh Gott, was war das noch, was die jetzt wieder wollten? Die fingen an zu erzählen, man müsste ja nun zunächst mal die Wahlen machen und dann alles andere. Dabei steht das eben so, es steht im Minsker Abkommen drin und die Steinmeier Formel regelt nur Details. Also das Problem ist ja folgendes, du hast in der Ukraine diesen Westen, der jetzt unter 4 Jahren Poroschenko sowas von nationalistisch, von wirklich ja faschistisch geworden ist, mit unglaublich radikalen Nationalisten, wenn du denen erzählst, ja, wir machen jetzt Kompromiss und die dürfen da drüben im Osten Russisch sprechen und sie dürfen sich selbst verwalten.
Ja, das geht gar nicht für die.
Dann hast du den nächsten Mal da. Du hast jetzt schon, nur nachdem sie diese Steinmeier-Formel, ja nicht mal komplett, sondern mit diesem blöden einen, die nach 4 Seiten Brief geschrieben haben, wir erkennen an, dass, ja, hast du jetzt seit 2 Tagen Demos in Kiew und in der ganzen Westukraine von den Nationalisten. Die stehen mit Fackeln und Bannern vor der Präsidialverwaltung. So, das heißt, das ist einfach das Problem, was Selenskyj in seinem Land hat, dass das so gespalten ist. Ja, und Selenskyj muss sich überlegen, und ich weiß nicht, wie er das machen will, das wieder zusammenzuführen.
Kannst du erkennen, ob die Deutschen außenpolitisch in der Ukraine tatsächlich eine andere Rolle spielen als die Amerikaner oder hauen die in dieselbe Kerbe?
Die Deutschen machen die machen schon eine andere Politik. Also Merkel hat einmal richtig Rückgrat gezeigt, das wird jetzt alle überraschen, ich mag die Frau auch nicht. Und zwar, als es um das Abkommen von Minsk geht. Im Januar 2015 waren in der Gegend die schlimmsten Kämpfe überhaupt in dem Bürgerkrieg. Und das konnte eskalieren bis sonst wohin. Hätte Russland wirklich eingreifen können, die Ukraine hätte Russland noch bombardieren können, weil sie dachten, Obama hat mit der NATO-Gewehr bei Fuß bestanden. Das war eine ganz gefährliche Zeit, Januar 2015. Und da ist Merkel, die hat wirklich eine Woche im Flugzeug gelebt und ist hin und her geflogen zwischen Washington, Paris, Kiew und Moskau und hat durchgesetzt, dass es dieses Normandie-Format gibt mit den Verhandlungen in Minsk. Ja. Da waren die Amerikaner unter Obama nicht gerade begeistert. Die haben nicht Beifall geklatscht, aber sie mussten es akzeptieren. Und mit diesem Abkommen von Minsk, das Kiew bis heute nicht umsetzt, das sind 13 Punkte, ist nicht kompliziert zu lesen, aber mit diesem Abkommen von Minsk hat Merkel es geschafft, die Eskalation zu stoppen und den Konflikt auf einem gewissen Grad einzufrieren. Also da hat sie tatsächlich mal was bewegt. Das heißt, heute ist die Politik von Merkel da schwer zu erkennen, weil, wie gesagt, unter Poroschenko gab es ja nichts. Sie haben Poroschenko unterstützt. Poroschenko hat Gespräche mit Russland abgelehnt, da war seit 2016 Sendepause. Und von daher kann man da keinen Unterschied sehen zwischen USA und Deutschland. Aber was man sehen konnte, 2015 hat Merkel schon ganz schön mal durchgegriffen. Was bei ihr selten genug ist, aber da hat sie es getan und das war gut.
Ja, das sehe ich auch so. Ja. Das muss man ihr wirklich zugute halten, dass sie da...
Gibt nicht viel. Gibt noch einen zweiten Punkt, das ist Nord Stream 2, da hat sie auch Rückgrat. Aber bei mir nicht. Das sind so die 2 Punkte. Ansonsten dürfen die Amis uns abhören, sie dürfen alles.
Man müsste fast noch sagen... ironischerweise, ja, man müsste fast noch sagen, im Prinzip müssen wir dankbar sein, dass Deutschland die Spitze dieser NATO-Eingreiftruppe bildet, die da jetzt dort bei denen vor der Grenze direkt steht, ja, weil du da einigermaßen sicher sein kannst, dass da kein Schuss fällt, ja.
Das kannst du so sehen, wobei du weißt ja nicht, was dann irgendwelche anderen Soldaten, wenn da polnische Soldaten stehen.
Ne? Ja, das natürlich eine andere Sache.
Ja, es ist eine blöde Geschichte. Das ist das nächste Thema. Die ganze Versetzung von Truppen nach Osten ist ja ein Verstoß gegen NATO-Russland-Akte, nebenbei gesagt. Egal, Verträge interessieren kann. Ja. Norbert, ich danke dir, dass du eingesprungen bist. Liebe Leute, das ist jetzt Donnerstagabend, spontan improvisiert. Ich hoffe, es ist alles zu hören gewesen. Ich hoffe, ihr habt das ganz interessant gefunden, was wir hier versucht haben, die Teile aufzupulen. Ich danke dir herzlich und wir grüßen den Robert, der jetzt in einem Internetentwicklungsland sich vor sich hin quält, weil er wahrscheinlich zum ersten Mal wieder Bücher lesen muss und Comics, weil er kein YouTube hat und nix.
Wir leiden auch richtig mit dir, Robert.
Ja, Robert, du tust uns wirklich leid. Und okay. Wir haben ja am Anfang der Sendung gesehen, es ging wirklich nicht mehr. Es war nicht drin. Keine Chance. Gut, aber Norbert, dafür haben wir uns kennengelernt. Das hat mich sehr gefreut, weil das wollte ich schon lange mal.
Ich auch.
Ne? Also, in diesem Sinne, grüß.
Ich springe auch jederzeit gern wieder ein, wenn es sein muss.
Ja, jetzt habe ich deine Telefonnummer und Domain, wir können uns auch mal in Ruhe unterhalten. Ja. Jetzt ist so ein Tag. Robert, wenn du mal Internet nicht hast, es funktioniert. Ich habe jetzt Julia Savasi kennengelernt, Norbert kennengelernt. Es war ein interessanter Tag. So, also in diesem Sinne, Gruß nach Deutschland. Danke dir, Norbert. Gruß an alle und vielen Dank fürs Zuschauen.
Dobre noche.